willkommen zur nächsten Folge in meinem Podcast Startklar. Heute geht's um das Thema Missbrauch. Und Missbrauch ist auch so ein Thema, über das keiner gerne spricht und auch viele Menschen, die zu mir kommen, wo ich im ersten Moment gar nicht weiß, dass da überhaupt was passiert ist, haben ganz oft solche Themen mit sich rumgetragen. Und das Krasse, was mich da auch sehr, sehr, sehr schockiert hat, fast schon ein bisschen, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie viele Menschen von Missbrauch betroffen sind, dann ist das schon ganz schön eindrücklich. Ich habe einige Studien mir angeguckt, ich habe aber auch gesagt, hey, ich werde hier jetzt keine mit reinnehmen. Warum? Du kannst sie selber nachlesen. Nimm Google, geh gucken, lest dir selber durch, wie viele Prozent an Menschen davon betroffen sind, egal ob in der Kindheit oder als Erwachsenenperson. Mir geht's heute darum, weil wir sowieso nicht wissen, welche, Dunkelziffer da ist, dass wir gar nicht auf Zahlen eingehen, dass wir das jetzt gar nicht so als Stand nehmen, sondern dass wir einfach nur nehmen, es sind viele, viele Menschen, die davon betroffen sind und jeder Einzelne ist einer zu viel. Um zu starten, möchte ich heute ein bisschen Aufklärung leisten. Ich möchte ein bisschen dazu beitragen, Bewusstsein auch auf solche Themen zu lenken, Bewusstsein auf Themen zu lenken, die im Alltag nicht so normal angesprochen werden, auf Themen zu lenken, die oft weggedrückt werden, auf Themen zu lenken, die vielleicht auch mit Scham behaftet sind, wo viele Menschen gar nicht wissen, wie kann ich denn auch damit umgehen, wenn jemand sowas erlebt hat. Und ich möchte mit dir erstmal auf diesen Begriff eingehen. Wir hatten dieses Thema über Missbrauch, über Vergewaltigung, über Körperverletzung in der Supervision von einem Ausbilder von mir. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich möchte dieses Thema auch in meinen Podcast bringen, ganz bewusst ansprechen, was nicht angesprochen wird in unserer Gesellschaft. Ganz bewusst ansprechen, wo viele Menschen Dinge wegpacken, wegdrücken, die eigentlich so da sind, aber die nicht gesehen werden, die nicht gesehen werden können, weil sie weggepackt werden, weil einfach zu viel Unwohlsein, zu viel Angst, zu viel Scham, zu viel was auch immer da drauf liegt. Aber diese Themen nicht ein Lebensthema sein müssen, nicht ein Lebensthema bleiben müssen, sondern auch die gelöst werden können. Und das Thema Missbrauch beziehungsweise auch Trauma kann eben nicht nur körperlich passieren, es kann sexuell passieren, es kann psychisch und physisch entstehen. Ja. Und alle drei Fälle können bestraft werden. Es gibt eine Verjüngungsfrist. Bei leichter Körperverletzung sind es 3 Jahre, bei sexuellem Missbrauch 5 Jahre. Und bei einer Vergewaltigung 10 Jahre, das ist festgehalten im Gewaltschutzgesetz. Und psychischer Missbrauch heißt Opfer und Täter. Und der Täter verhält sich so, dass die Integrität des Opfers in Frage gestellt und verletzt wird. Ja, also dem Opfer wird psychisch geschadet. So, dann gibt's noch den sexuellen Missbrauch. Den kennen viele auch in der Umgangssprache eher, wenn von Missbrauch gesprochen wird. Aber die Frage ist, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, der sexuelle Missbrauch fängt schon an bei solchen Sachen wie Anstarren, jemandem hinterherpfeifen, anzügliche Bemerkungen zu machen oder Witze, bis hin zu Drohungen, Demütigungen oder auch Erniedrigungen im sexuellen Sinne. Ja, das ist so das, was da reingehört. Vergewaltigung und Nötigung. Vergewaltigung ist definiert, wenn ein Eindringen in den Körper, egal wo, erzwungen wird. Ja. Und egal von was wir sprechen, 15-20% geschehen nur durch Fremde. Das heißt, der größte Teil passiert in der Familie, im Bekanntenkreis, sind Menschen, die diese Person kennen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Problematik von sexueller Ausbeutung, wo es um, Situationen geht, wo die Beziehung, wie zum Beispiel zwischen Arzt und Patient, Coach und Coachee und so weiter, missbraucht wird, weil dann eine Vertrauensbasis da ist, um sexuelle oder psychische Gewalt auszuüben. Also es sind auch so Sachen wie Stalking. Und körperliche Gewalt kann schon bestraft werden bei Sachen wie einer Ohrfeige, Schütteln, jemanden zu stoßen oder jemanden festzuhalten, daran zu hindern, loszugehen, an den Haaren zu ziehen und so weiter. Schwere körperliche Misshandlungen sind Sachen, die sichtbar sind, ja, die ein Arzt feststellen kann, sowas wie Brüche, wie Schnitte, Blutungen, Verbrennungen, Ödeme und so weiter. Und wo kann ich das Ganze finden? Im ICD-10, ist ein Leitfaden, wo man diese ganzen Definitionen nachlesen kann. Und bei Missbrauch bzw. traumatische Erlebnisse, die findest du in der Kategorie F4, kommt eine akute Belastungsreaktion oder die PTBS. Vielleicht hast du es schon mal gehört. So, und die Frage ist jetzt aber, was kann jemand machen, der betroffen ist, ja? Psychotherapie wird bezahlt nach Diagnosestellung. Also in Deutschland gibt es auch zusätzlich sogenannte FORS, Vereine, also wenn es festgestellt wird, dass diese Diagnose da ist, wo man durch diese Vereine, durch diese FORS Unterstützung bekommen kann, wenn in der Kindheit und Jugend sexueller Missbrauch erfahren wurde. Und da gibt es dann bis zu, ich glaube, 10.000 Euro, müsste ich nochmal nachlesen, für verschiedene Therapien. Das kann man sich aber natürlich informieren und es für sich klären, ob das eine Option wäre. Und zusätzlich zur normalen Therapie gibt es dann aber auch noch die Traumatherapie. Vielleicht hast du schon mal von EMDR gehört. EMDR ist eine ja anerkannte Traumatherapie-Methode. Und die liebe Hanna, die uns in dieser Supervision da erzählt hat, was Missbrauch ist und uns dann auch noch mal ein bisschen aufmerksam gemacht hat, hat noch von Somatic Experience gesprochen. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich möchte einfach an der Stelle mal dalassen, dass es das gibt, dass es diese ja Möglichkeiten gibt, dass es kein Thema ist, mit dem man durchs Leben laufen muss. Ja, weil viele Menschen, die ich auch treffe, sagen, ja, es ist halt mein Lebensthema oder es begleitet mich halt, es ist halt so. Nee, es muss nicht so sein. So, und das Spannende ist ja, was passiert denn da? Und um verstehen zu können, was da überhaupt passiert, wie das in unserem Kopf entsteht, möchte ich dich da mal ganz kurz mitnehmen, was unser Kopf da macht. Ja, und es entsteht ein Traumagedächtnis. Es passiert etwas, es kann eine Situation sein, eine Sache sein oder aber auch mehrere kleine Situationen, ja. Das ist dann die Unterscheidung in zwei verschiedene Typen, ja. Und dann ist es einmal Typ 1. Es gibt eine einschneidende Sache, ein einschneidendes Erlebnis, wie zum Beispiel eine lebensbedrohliche Situation, ein Unfall oder andere Dinge. Und dann ist es aber isoliert auf diese eine Sache. Ja? Und dann gibt's auf der anderen Seite die andere Möglichkeit noch, dass es mehrere kleine Erfahrungen und Situationen hintereinander sind. Und dadurch bildet sich in unserem Gehirn neurobiologisch eine Spur, ja. Also ich habe ja auch M-Trace gelernt, M-Trace, Emotionsspur, da geht's genau um diese Dinge. Und das heißt aber auch, dass unsere Erfahrungen immer mit einer neurologischen Spur in unserem Kopf oben abgespeichert werden. Ja, und ein Traumagedächtnis entsteht dann durch ein erhöhtes Arousal. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist ein Arousal? Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, wenn nicht, erkläre ich ihn dir schnell. Ein Arousal ist einfach nur die Grundspannung, die in unserem Körper vorherrscht. Also Grunderregungszustand nennt sich das dann. So, der ist aber immer da. Also es ist nicht, dass wir, wenn wir den nicht haben, dass da kein Erregungszustand da ist. Also doch, wenn wir keinen Erregungszustand haben, ist nichts da, das ist logisch. Aber wir haben immer einen Grunderregungszustand. Also da ist nie nichts da. Ja, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr da und selbst dann weiß ich nicht, was passiert. Aber de facto können wir das bei uns so feststellen, dass wir diesen Grunderregungszustand haben. Und der ist auch gut und wichtig für uns, dass wir unser Leben leben können, dass wir auf Dinge reagieren, dass wir auch mal ja Erfahrungen machen können, die wir in der Regel ja eigentlich verarbeiten können. Das ist ja der Grund, warum wir auch schlafen müssen. Ja, also unser Schlaf ist dafür da, die Dinge, die wir erfahren haben, zu verarbeiten. So, und wenn jetzt diese Situation zu krass war, also wir haben vorhin gesprochen von dieser lebensbedrohlichen Situation, dann geht dieses Arousal so hoch, dass wir es nachts nicht mehr verarbeiten können. Also, dass wir es alleine gar nicht schaffen, das, was da passiert ist, zu verarbeiten. So, oder eben, es ist immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und dadurch bildet sich diese Spur im Kopf. Und dadurch muss ich dann diese Spur wieder lösen, dass ich davon wieder loskomme, dass ich da wieder rauskomme und ja, es verarbeiten kann, es sich verarbeiten kann und ich dadurch emotional davon wieder frei werde und sich die Situation wieder von der Emotion entkoppelt, dass sich das wieder auflöst. Das ist eigentlich das, was wir im Coaching immer machen. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil dieser Arousal dafür verantwortlich ist, sage ich jetzt mal, oder das mitträgt, dass da was in uns passiert und daran können wir das erkennen. Wenn dieses Arousal krass hochgeht auf einmal, und zu heftig war, dass wir es nicht verarbeiten können, kann sowas entstehen. Aber auch wenn wir über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder solche Dinge erleben und sich diese Spur bildet, ja. Ich hoffe, du hast Arousal für dich verstanden. Ist auch ganz schön im Alltag mal zu gucken, aber wie ist denn mein Grunderregungszustand? Wann bin ich denn vielleicht höher und mal niedriger? Wann bin ich denn in der Grundspannung und bin bei mir? Oder wann schieße ich mal so raus? Und wann habe ich vielleicht mal Dinge erlebt, wo ich so ein krasses Erlebnis hatte? Ja, und dann auch hinzugucken und die Dinge zu lösen und sich davon zu entkoppeln, um dadurch eben emotional innerlich frei zu werden, um da nicht mehr anzuhaften und ja, nicht mehr mit einem komischen Gefühl drüber nachzudenken, sondern zu sagen, hey, es war, wie es war, es ist, wie es ist. Ich durfte für mich vielleicht sogar was mitnehmen und was lernen daraus. Also was war das Geschenk dahinter? So, lass uns aufs Traumagedächtnis zurückkommen. Durch dieses Arousal, durch diese emotionale Bedrohung, durch diese Bedrohung von mein Leben ist in Gefahr, ja, werden die Sinneseindrücke, also die sensomotorischen Reize, Zungenbrecher, Achtung, sensomotorische Reize, dazu führen, dass in unserer Amygdala Alarm geschlagen wird. So, jetzt fragst du dich vielleicht, was ist unsere Amygdala? Amygdala ist unser Stressnetzwerk im Kopf. Ja, also kannst du dir ruhig mal auch auf Google irgendwie ein Bild angucken, wo die Amygdala liegt. Das ist unser Stressnetzwerk, ja. Also das heißt, unser Rauchmelder springt an, unsere Stressreaktion geht an. Und unser Überlebensmodus, der in uns drin angelegt ist, in unserem Reptilienhirn, ist Kampf, Flucht oder Starre. Hast du vielleicht schon mal gehört, also Überleben, ja. Und beim Trauma ist es so, dass diese sensomotorischen Reize überdimensional stark wahrgenommen werden. Also die werden extrem viel intensiver wahrgenommen. Und in dem Moment wird dieser, man kann sagen, wie so ein Schnappschuss, also wie so ein Bild von dem Moment, von dieser Situation hergestellt, der verbunden ist mit diesem Gefühl, mit dem, was da gerade los ist, mit dem, was ich wahrnehmen kann. Ja, und die Amygdala ist nicht nur unser Rauchmelder in dem Moment, sondern auch unser Akutgedächtnis. Ja, da werden diese akuten Gefahren wie eingebrannt. Also das ist dann manchmal vielleicht ein Bild oder ein Film und häufig die Menschen, die so ein Erlebnis hatten, werden es als Bild und nicht als Film wahrnehmen. Und das heißt im Coaching auch bei einem Bild, das ist dann wahrscheinlich etwas in diese Richtung. Ja, also wenn mir sowas begegnet, dann werde ich schon gleich mal achtsam und fange an, da so ein bisschen nachzufragen und da ein bisschen vorsichtig zu werden. Ja, mal zu gucken, was da so los war. Und normalerweise, wenn ich diese Situation, die ich erlebt habe, verarbeiten könnte und weiß und also wirklich realistisch wahrnehmen kann, okay, da war eine Situation, jetzt ist sie vorbei, dann werden die Informationen weitergegeben an unseren Hippocampus, Hippocampus mit I, also unser episodisches und biografisches Gedächtnis. Und dann kann ich das in der Nacht, in dem Schlaf verarbeiten, wie ich es vorhin erklärt habe. Ja, und bei so einer krassen Erfahrung, die wir nicht selber verarbeiten können, dann wird dieser Hippocampus unteraktiv. Ja, also er verarbeitet eigentlich Raum und Zeit. Also wenn ich in so einer krassen Extremsituation bin, wo mein Leben, mein Überleben bedroht ist, dann nehme ich Raum und Zeit gar nicht mehr richtig wahr. Weil ich nur noch darauf fixiert bin, was die Sinne wahrnehmen. Also auf die körperliche Wahrnehmung beschränkt bin. Ich kriege gar nicht mehr alles mit. Ja. Deshalb hat jemand, der sowas erfahren hat, ganz oft eher die Erinnerung daran, wie es damals gerochen hat. Ja, oder kann eine gewisse Sequenz, also nur so Fetzen von dieser Erfahrung sehen, kann ein Geräusch wahrnehmen oder ein Geräusch, was er immer wieder vielleicht auch hört, ja, was extrem abgespeichert ist. Aber das Zeit- und Raumgefühl ist komplett verloren gegangen. Ja, und hier kann man zum Beispiel durch EMDR eben ansetzen und eingreifen und gucken, wenn es denjenigen loslässt, wenn derjenige das verarbeitet, dann merkt man, wie ist es jetzt? Und dann wird die Brücke wieder hergestellt, um ja die Erinnerung, die quasi wie festgehaftet ist im damals, wieder in den Hippocampus zu bringen und sie dann verarbeiten zu können. Und dann wird auch dieses Raum und Zeit wieder hergestellt und es ist nicht immer wieder zurück in diese Situation damals. Also es ist ja wie so, ich rutsche auf einmal wieder dahin, was damals war. Also wenn wir jemanden haben, der vielleicht seit Jahren auch mit zum Beispiel PTBS zu tun hat oder ein Ereignis verdrängt hat, aber auch gar nicht weiß, dass er da irgendwas hat oder keine Diagnose hat, ja, und so eigentlich gut durchs Leben kommt, aber eingeschränkt ist im Alltag, also Dinge vermeidet, vielleicht auch sogar ja Flashbacks hat, also mal auf einmal wie da drin ist, nur weil er ein Geräusch hört oder weil er so einen Geruch wahrnimmt, dann bildet sich da immer weiter ein Teufelskreis, der sich ja auch immer weiter aufbaut. Also die Sinne haben das ja extrem wahrgenommen in dieser Situation, diesen Schnappschuss gemacht. Und jetzt wird im Nachgang, was dann passiert ist, einfach durch dieses eingebrannte Bild passiert es dann, dass ich diese Situation zum Beispiel mit Angst verknüpfe. Also ein Ort, ein Ereignis, ein Geruch, irgendwas, was mich da dran erinnert. Und dann bin ich da irgendwie wie angehaftet, ja. Dann fängt es an, sich auszubreiten auf andere Situationen. Also dann fange ich zum Beispiel an, ich gehe nicht mehr an diesen Ort, ja. Dann meide ich diesen Ort. Dann fängt es an, ich habe vielleicht noch einen Geruch damit verbunden. Dann fange ich an, Dinge zu vermeiden, die so riechen. Ja, dann kriege ich auf einmal vielleicht Ängste, die vorher gar nicht da waren, weil ich das einfach nur damit verbinde und sich das immer weiter aufbaut. Also nicht nur an auslösenden Ereignissen zu arbeiten, sondern auch, was hat sich dann über Jahre entwickelt an Vermeidungsstrategien, an Glaubenssätzen und so weiter. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin ein ängstlicher Mensch. Ja, aber ich bin es eigentlich gar nicht, sondern das ist die Vergangenheit, in der ich lebe, die ich nicht verarbeiten konnte. Dann bin ich angehaftet, dann sage ich mir, und das ist ja total, ja, wie soll ich sagen, das ist total krass, dieser Teufelskreis, wenn man sich das mal bewusst macht, was da passiert. Ich habe hier eine Erfahrung gemacht und habe damals ja eine Entscheidung getroffen. Ja, der Gerald Hüther hat das mal so schön gesagt, da habe ich irgendeinen Podcast angehört. Wir haben nie das Problem, dass die Situation unser Problem ist. Also nicht das, was da damals war oder was da passiert ist, sondern das, was nachher zu unseren Herausforderungen wird, sind die Dinge, die daraus folgen, was wir damals für eine Entscheidung getroffen haben. Also zum Beispiel die Entscheidung von, ich gehe nicht mehr in diesen Ort. Zum Beispiel die Entscheidung von, ich kann diesen Geruch nicht mehr wahrnehmen. Ich ziehe mich zurück oder ich gehe nicht mehr unter Menschenmengen oder ich gehe auf sozialen Rückzug oder ich möchte keinen Partner haben, weil ich diese Nähe nicht zulassen kann oder. Ja, da habe ich irgendeine Entscheidung getroffen, die dann auf einmal in meinem Leben, ich sage immer hier so, hier ist die Ursache und von dieser Kernentscheidung, die ich damals nicht bewusst getroffen habe, ja. Also das heißt nicht, dass das jemand bewusst macht. Aber ich suche mir eine Lösung, wie ich damit jetzt umgehen kann, was ich da in Erfahrung gemacht habe, was ich gerade nicht verarbeiten kann. Und dann hat das im Alltag verschiedenste Auswirkungen. Muss nicht sein, aber kann sein. Also ich traue mich zum Beispiel nicht mehr, irgendwo hinzugehen. Ich habe Angst, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich möchte keinen Partner mehr haben. Ich möchte keine Nähe mehr zulassen. Ich stoße vielleicht alle weg, die um mich rum sind. Oder ganz andere Sachen. Oder ich werde zum Tyrannen, weil ich mich immer wehren will, weil ich einfach jetzt die Ansagen machen möchte, weil ich nicht mehr will, dass ein anderer über mich bestimmt. Und irgendwo rutscht was in der Disbalance. Irgendwo ist es dysfunktional, weil ich irgendwo festgeklebt bin. Und gerade wenn wir natürlich von Missbrauch, von sexuellem, physischem, psychischem Missbrauch reden, das macht viel mit Menschen. Ja, und das andere ist, wie kann ich dann als Angehöriger, als Freund, als Freundin, als jemand, der irgendwie mit jemandem in Kontakt ist, der sich mir geöffnet hat, damit umgehen. Und es gibt Stellen, die dafür da sind, Menschen abzuholen, wenn sowas aufgeht. Es gibt Psychotherapeuten, es gibt Psychologen, auch im Coaching kann man unterstützen, kann stabilisieren, also Emotionscoaching zu machen. EMDR ist eine Möglichkeit. Also es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Es gibt Möglichkeiten, auch diese Fäden, diese Ausläufer, die diese Entscheidung, diese Erfahrung, diese Lösung, die irgendwann mal gesucht wurde, aufzuräumen, dass die ja nicht mehr mein Leben bestimmt, dass ich nicht mehr in der Vergangenheit leben muss oder mir dann irgendwann sogar einrede, ich kann was nicht, ich bin ängstlich, ich bin halt so, das ist halt so, kann ich nicht mehr ändern, doch, wir können es ändern. Ja, oftmals ist halt natürlich viel Scham da drauf, es kann sein, dass jemand Angst hat davor, sich das anzugucken, dass jemand nicht möchte, dass er darüber spricht, weil es könnte ja ein anderer mitbekommen, ja. Das muss auch nicht sein. Dann such dir einen Raum, wo du sicher bist, einen Intimraum, wo nichts nach außen geht, wo kein Wort an Freunde, Bekannte gehen kann. Und das ist einfach, ja, mit einer der obersten Prioritäten auch in meiner Arbeit. Egal, was in meinen Coachingräumen passiert, es dringt nichts nach außen, wenn ich nicht vorher gefragt habe, ob es okay ist, wenn ich es teile. Ja, manchmal ist es auch ganz schön, Dinge mit anderen zu teilen. Aber das mache ich nur mit Einverständnis. Und was kann ich als Angehöriger tun, als jemand, der mitbekommt, dass da was passiert ist bei jemand anderen? Da sein, fragen, Unterstützung suchen oder unterstützen, dass derjenige sich Unterstützung holt. Ja, dass er nicht damit alleine ist und ich mit solchen Dingen durchs Leben gehen muss und diesen Rucksack einfach ablegen kann und da sich auch erst gar nichts Riesiges aufbaut. Und das wäre eigentlich das, wo es hingehen sollte, dass wir präventiv so arbeiten können, dass es gar nicht passiert erst. Also dass es gar nicht so weit kommt, dass Menschen in diese Situation kommen. Leider passiert es einfach immer noch viel, viel, viel zu häufig, gerade auch bei Kindern. Und deshalb möchte ich an der Stelle auch einfach meine Bitte an dich da lassen. Sei achtsam, geh mit offenen Augen durch die Welt, wenn du was mitbekommst. Guck nicht weg, sondern guck hin. Im Zweifel lieber einmal mehr nachgefragt als weggeguckt. Mein Bruder hat mal eine Story erlebt, wo er ja hier durchs Dorf gefahren ist und sein Kind abholen wollte. Und wollte aber eigentlich, ich glaube, mit dem Fahrrad nach Hause und wollte selber den Weg gehen. Und dann ist mein Bruder einfach mit dem Auto nebenher gefahren, weil er einfach gucken wollte, dass der sicher nach Hause kommt. Und das Doofe war aber, dass er eine andere Autonummer hatte. Also er hatte keine Autonummer hier, die jetzt hier so ins Dorf gehört, die man so kennt bei uns, wie es halt auf dem Dorfleben manchmal so ist. Vielleicht kennst du das. Und ja, was ganz lustig war, dass dann eben jemand kam und ihn angesprochen hat, weil es dieser Person einfach komisch vorkam, dass da jetzt ein Auto mit ausländischer Nummer, sage ich mal, neben einem Kind herfährt. Und er fand es in dem Moment ein bisschen irritierend. Natürlich für ihn war es selbstverständlich, dass es sein Sohn ist, dass er auf ihn aufpasst. Aber wie cool ist es denn, dass Menschen so achtsam sind? Und die Story ist mir so im Kopf geblieben, weil ich das so schön fand, dass Menschen aufeinander aufpassen, dass Menschen füreinander da sind. Wenn mir was komisch vorkommt, lieber einmal zu viel hinzugucken, wie wegzugucken. Lieber einmal anzusprechen, wie die Augen zuzumachen, zu sagen, ja, wird sich schon melden, wenn was ist. Ja, die Menschen können manchmal nicht. Manchmal braucht es eben einfach mal ein offenes Ohr. Hey, ist alles okay bei dir? Ich habe irgendwie gemerkt, dass es dir nicht so gut geht. Brauchst du was? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Nicht sagen, boah, da ist was. Ich sehe, dir geht's nicht gut. Sondern hey, ich habe das Gefühl einfach, dass du dich verändert hast. Ja, also oft macht das ja auch was mit den Menschen, dass sie nicht mehr so sind wie vorher. Oder wenn du eben merkst, jemand zieht sich zurück, jemand macht auf einmal alles anders wie früher und fängt an, ja, Dinge zu vermeiden, sich einzuschränken, dann werd neugierig und guck hin und unterstütze. Wir können keinen zwingen, Hilfe anzunehmen, aber wir können da sein füreinander. Ich hoffe, es gibt dir ein bisschen Aufklärung. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es einfach meine Welt ist. Das sage ich immer und immer und immer wieder und das werde ich auch immer und immer wieder sagen. Dass es hier nicht darum geht, dass ich ein Klugscheißer bin, dass es nicht darum geht, dass ich perfekt bin, dass ich dir jetzt hier alles erklären kann in der Perfektion. Guck selber, informier dich, mach die Augen auf. Es gibt auch viele Angebote. Eine ganz liebe Bekannte von mir, die Anja, hat auch ein, ich sag mal, Projekt ins Leben gerufen. Missbrauch, jetzt spreche ich. Wenn du dazu Infos haben möchtest, entweder guckst du mal, ob du im Internet was findest, oder du kommst auf mich zu und gibst mir mal Bescheid, dann kann ich vielleicht den Kontakt herstellen. Und dann können wir gerne gucken, was es für Möglichkeiten gibt, dich zu unterstützen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und ja, hoffe, dass ich damit wieder ein Stück Bewusstsein in die Welt bringen kann. Teil gerne meinen Podcast, folge mir. Ich freue mich sehr, wenn du weiterhin dabei bist.